Herzlich willkommen zur Osterfolge von Schlag und Fertig. Und du hast eine österliche Überraschung für diese Folge vorbereitet, ne?
Das ist richtig. Also ich habe mir gedacht, ich bin ein großer Osterfan und ja, da kann man ja nicht einfach so eine stinknormale Folge machen. Dann dachte ich, komm, wir können ja mal eine neue Rubrik ins Leben rufen. Yeah, yeah. Online-Artikel, von denen ihr nicht wusstet, dass es sie gibt. Schöner Jingle. Also ganz genau. Und heute lese ich dir und auch euch da draußen an den Endgeräten einen Artikel von dem Fachmagazin lovemoney.com. Wer kennt's nicht? Also es geht um einen Hollywood-Star, den ihr alle kennt, der aber nicht ganz so nachhaltig mit seinem Vermögen umgegangen ist.
Und ist jetzt Hollywood-Star ein Euphemismus oder reden wir über, hast du dein Geld verprasst? Muss ich so direkt fragen?
Nee, noch nicht. Gut? Ich bin auf einem guten Weg, okay. Aber so weit ist es noch nicht. Aber ich bleib dran.
Lass mich mal zurück zu meiner Rubrik. Du bringst mich hier komplett raus. Also halt mal deinen Schnauze, Alter.
Okay.
Also ich erzähle ein bisschen zum Hintergrund. Ihr könnt euch doch bestimmt dran erinnern, oder du kannst dich ja auch bestimmt dran erinnern, dass früher um Ostern herum die Fernsehsender ja immer so, ja, wie soll ich sagen, also die haben ja immer die spielen ja immer die gleichen Filme ab. An Weihnachten ist es ja oft mittlerweile Harry Potter und an Ostern war das für mich immer das RTL-Event-Kino. Das war ja so das große Ding. Und mit Ostern verbinde ich da den Film Con Air. Also hier mal der Trailer aus dem Jahr 2000 vom RTL-Event-Kino. So hört sich das dann an und ihr kennt das ja, dann hoppelt da so ein Hase rum oder es geht in die Richtung auf jeden Fall. Also hört mal rein.
Der Mega-Kino-Hit Ostern bei RTL. Sie haben keine Angst.
Willkommen bei Con Air.
Nicolas Cage. Con Air. Ostern bei RTL. Nichts für Angsthasen.
Das war aus dem Jahr 2000 und hier gibt's einen Trailer aus dem Jahr 2002.
Abenteuer Ostern.
Willkommen bei Con Air.
Von den Machern von Armageddon. Con Air. Ostersonntag 22.05 Uhr bei RTL. Abenteuer Ostern.
Ich denke, das habt ihr jetzt soweit alle verstanden. Auch du, Fabi, ne?
Ja, okay.
Ja, um nochmal zurückzukommen, wie sind wir auf den Artikel gekommen? Also wir saßen hier im Büro beim Mittagessen und dann fiel der Name Nicolas Cage. Und dann dachte ich so, ja, wie kann denn so jemand, der so viele Filme gemacht hat und so lange dabei ist, so viel Kohle verbraten haben, dass er Richtung Pleite geht? Weil der war ja wirklich gut im Geschäft und dann sind wir auf diesen Artikel gestoßen und ich glaube, der sagt relativ viel aus.
Also nur zum Kontext für mich, also Nicolas Cage hat all sein Vermögen verloren, oder was?
Ich lese mal die Überschrift. Nicolas Cage, so ging der Hollywood-Star fast pleite. Unterüberschrift, wie der Schauspieler sein Vermögen verprasste.
Ja, okay, ich bin gespannt.
Und ich muss jetzt vorweg spoilern, dass es in dieser Folge ausschließlich um Nicolas Cage geht. Also nicht nur um ihn, sondern auch um sein Geld oder sein Nichtgeld. Also die Folge ist also frei nach dem RTL-Motto von 2000. Nichts für Angsthasen.
Ostern bei RTL. Nichts für Angsthasen.
Fängt es denn auch an, also weiß man, wie viel Vermögen es ging? Also wie viel?
Ich glaube so um die 100 Millionen würde ich jetzt mal aus meinem Gedächtnis her sagen. Ich meine, der hat ja auch viele Filme gemacht und auch einige erfolgreiche Filme. Da wird er wahrscheinlich auch gut entlohnt worden sein.
Oder wie Elon Musk sagt, Geringverdiener.
Geringverdiener, so ist es. Vielleicht, ich sage jetzt mal grundsätzlich, ich lese immer so einen Abschnitt vor und dann kannst du ja auch deinen Senf dazugeben, vielleicht deine eigene persönliche Situation schildern. Ich mache das nicht. So, Nicolas Cage gehörte einst zu den bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods. Der Superstar spielte mit Blockbustern wie Ghost Rider, den fand ich übrigens echt schlecht, das Vermächtnis der Tempelritter, den fand ich wiederum gut, ein Vermögen über umgerechnet knapp 140 Millionen Euro ein.
Ja, okay, das ist ja ordentlich.
Das ist ja ordentlich. Doch 2009 endete seine Erfolgsstory fast im Bankrott. Cage schuldete der US-Steuerbehörde IRS umgerechnet knapp 12,8 Millionen Euro sowie weitere Millionen an verschiedene andere Gläubiger. Wie konnte ein Hollywood-Star in gut einem Jahrzehnt vom Millionär zum Tellerwäscher werden? Also den anderen Weg gehen. Das lesen Sie hier. So, also wie gesagt, 140 Millionen Euro oder Dollar, das ist schon mal einiges. Und da habe ich auch gesagt, wie kann jemand so viel Geld nicht mehr haben? So, also ich kann mir das nicht vorstellen. Wie denkst du da? Also
140 Millionen, boah, was muss man da machen, um das richtig loszuwerden?
Fangen wir mal an. Ja. Teure Autosammlung. Superstar, super Auto. Das dachte sich wohl Cage 1997, als er umgerechnet 430.000 Euro 1997 für seinen roten Lamborghini Miura ersteigerte. Also so sieht er aus.
Okay, 400.000.
430.000 Euro ersteigerte. Ja. Der Hochleistungswagen wurde 1971 eigens für den verstorbenen Schah von Iran, Muhammad Reza Pahlavi, gebaut. So, also das sind so die lustigen Sachen, die jetzt nach und nach kommen.
Und dann hat er sich gedacht, ich kaufe das Auto vom Schah, oder was?
Er dachte, ich komme jetzt, dann hole ich mir das Auto vom Schah für 430.000 Euro.
Ich bin ein Schah. Naja, egal.
Und das war erst der Einstieg. Denn ähnlich wie sein Filmcharakter in nur noch 60 Sekunden scheint auch Cage ein Faible für auffällige Fahrzeuge zu haben. So soll er bis 2004 etwa 30 Motorräder und diverse Oldtimer, darunter 9 Rolls-Royce.
9
Rolls-Royce besessen haben. Sein Fuhrpark war so wertvoll, dass sein ehemaliger Geschäftsmanager nach eigenen Worten den Schauspieler 2009 angefleht haben soll, einige zu verkaufen und sich nicht zu ruinieren.
Was will man denn mit 9 Rolls-Royce? Also es gibt ja immer den Begriff des Zweitwagens.
Ja, aber das hast du ja auch oftmals, wenn du auch zu zweit in einem Haushalt bist.
Aber der 9. Wagen und vor allem der 9. Rolls-Royce-Wagen.
Ja, das werden ja nicht die alltäglichen Autos gewesen sein. Das heißt, da sind mit Sicherheit noch mehr.
Ja, oder vor allem, wenn du auch so morgens aufstehst und sagst, ich habe erst 8.
Da kommt jetzt ein neuer auf den Markt. Aber das ist ja bei solchen. Bei solchen Herstellern ist es ja oft so, dass wenn du viel kaufst, hast du auch das Anrecht auf neue und limitierte Autos. Vielleicht dachte er sich, komm, ich muss jetzt rein da in die Schoße und dann kriege ich immer wieder was von denen.
Ja, aber was macht man denn damit? Was macht man denn mit denen ganzen? Die stehen da nur in der Garage rum.
Wertanlagen vielleicht. Also, das gibt's ja.
Das scheint ja gut geklappt zu haben, wenn ich den Artikel richtig verstehe.
Ja, jetzt, du hast jetzt nur die 9. Was machen wir mit den 30 Motorrädern?
Ja, also das ist ja wirklich auch völlig absurd.
Ja, also ich weiß nicht, was das für Motorräder sind. Ich kenne mich da auch gar nicht aus. Aber alle zu befahren, ja.
Also da würde ich jetzt schon sagen, der hat ein Rad ab, ein Motorrad.
Ein Motorrad ab, okay.
Das ist guter Motorrad teuer.
Machen wir mal weiter, ne?
Ja.
Okay. Ultra seltenes Superman-Comic-Heft. Es ist kein Geheimnis,
dass Nick... Das Handschuhfach im Rolls-Royce oder was?
Aber eingeschweißt wahrscheinlich. Es ist kein Geheimnis, dass Nicolas Cage ein erklärter Fan des Superhelden ist. Seinen Sohn benannte er nach Supermans Geburtsnamen. Kal-El? Heißt der Kal-El? Spricht man das so aus? Kal-El?
Ist das nicht eine Stadt in Frankreich?
Kal-El? Ja, in Frankreich wird das auch so ausgesprochen. Kal-El. Nicht verwunderlich also, dass Cage 1997, auch wieder 1997, da hatte er wohl noch einiges auf der Habenseite, umgerechnet etwa 140.000 Euro für eine Originalausgabe des allerersten Superman-Comics zahlte. Von den extrem seltenen Ausgaben von Action Comics Nummer 1 existieren nur etwa 100 Exemplare. Cages Comic Heft soll das besterhaltene sein. So, also das ist auch so eine Bubble, ich mag Comics, aber jetzt nicht sammeln und auch keine 140.000 Euro für ein Heft ausgeben, ne? Es geht aber weiter
Was ist dein Limit?
Mein Limit?
Ja, für ein Comic Heft.
Früher habe ich immer jede Woche, was habe ich denn bekommen? Da waren auch so...
Lustiges Taschenbuch oder?
Nee, noch nicht mal lustiges Taschenbuch. Was ich hatte eher so Mangas. Also
na, okay. Aber da kannst du, glaube ich, auch gut in den Sammler, da gibt es auch einen Sammlermarkt, würde ich sagen. Ja,
ich müsste mal meine Mama fragen, ob die Bücher noch hat. Ich hatte sehr viele von der Dragon Ball Z-Reihe. So, aber das war es noch nicht mit dem Comic-Heft. Doch dann verschwand das seltene Stück im Jahr 2000 plötzlich. Nach Aussagen des Hollywood-Stars sei jemand in sein Haus eingebrochen und habe das Heft sowie weitere Comics der Sammlung gestohlen. Im April 2011 tauchte Superman dann in einem Lagerraum im kalifornischen Talkessel San Fernando Valley wieder auf. Der Comic ging an Cage zurück, der ihn für umgerechnet fast 2 Millionen Euro versteigerte. Also für 140.000 gekauft, wurde geklaut, vielleicht auch noch eine Versicherungssumme eingeheimst, wiedergefunden und für 2 Millionen verkauft.
Das war ein guter Deal.
Das muss man wirklich sagen, da hat er alles richtig gemacht. Das war der Abschnitt mit dem Comic-Heft.
Das fand ich jetzt noch, das geht ja noch.
Das geht noch. Also das ist ja eher positiv.
Ja, das bleibt mir positiv in Erinnerung, genau.
Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Tödliche Schlangen.
Tödliche Schlangen.
Es folgt Werbung.
Fabi.
Jonas.
Kennst du dieses Gefühl, hätte ich das mal früher gewusst?
Ja, klar. Das Gefühl habe ich jedes Mal nach 15 Minuten im Müngersdorfer Stadion, wenn der FC spielt. Nee, ich nehme dich jetzt mal ernst und hör dir zu. Was hättest du denn gern früher gewusst?
Also ich muss ein bisschen ausholen, ne? Also es gibt ja die Zeit, da war ich ja auch etwas häufiger mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ne? Die gab es ja wirklich mal. So, und manchmal war man da eben auch im Nicht-EU-Ausland.
Ja, ich erinnere mich sogar.
Ja, eben. Und du weißt, ich war da ja auch nie so der Kommunikativste. Ich war da anfangs immer sehr schüchtern und deswegen habe ich viel Zeit alleine auf meinem Zimmer verbracht. Und dann wollte ich mir gewisse Sachen angucken, wie zum Beispiel gemütlich ein Bergdoktor.
Klar.
Aber das ging eben nicht. Weißt du, die Mediathek ging einfach nicht.
Ja, ich wollte dich erst bemitleiden, aber mal ehrlich, du guckst den Bergdoktor?
Geoblocking eben, ne?
Ja, Geoblocking, Internet, ne? Das kennen wir jungen Leute, ja.
Ja, das war aber wirklich nervig.
Weil du den Bergdoktor nicht sehen konntest.
Weil ich Dr. Martin Gruber nicht sehen konnte, genau. So. Und jetzt hat mir jemand NordVPN empfohlen. Und seitdem ich das nutze, ärgere ich mich gar nicht mehr, dass es dieses Geoblocking gibt. Damit wird einfach deine IP-Adresse verschlüsselt und dein Standort verborgen. So kannst du auf die Inhalte aus zum Beispiel deinem Heimatland von überall zugreifen.
Ja, wie gesagt, Jonas, ich weiß das. Ne? Ich bin ja jung.
Wieso weißt du das?
Ja, ich nutze es tatsächlich schon länger, weil es liegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen am Beruf. Ich bin so viel mit Politikern in Kontakt und so viel Paranoia färbt da auf mich ab. Also ich nutze das hauptsächlich, weil ich damit viel sicherer auch unterwegs bin. Also vor allem in öffentlichen WLANs, in der Bahn zum Beispiel. Ist ja auch super einfach für Hacker an Daten zu kommen. Aber auch da bist du mit NordVPN geschützt.
Ja, und wie gesagt, also hätte ich das mal früher gewusst, ne? Aber jetzt weiß ich es ja. Deswegen, NordVPN funktioniert übrigens mit allen Betriebssystemen und Browsern. Und mit einem Abo kannst du bis zu 10 Geräte schützen.
Für euch Schlafis gibt es natürlich auch satte Rabatte. Klickt mal auf den Link in den Shownotes und holt euch euren exklusiven NordVPN-Deal, der Jonas Hector schöne Stunden mit dem Bergdoktor beschert hat.
So nämlich. Das passiert mir nämlich nicht wieder.
Werbung Ende.
2005 schaffte sich Nicolas Cage 2 Albino-Königskobras für umgerechnet rund 260.000 Euro an. 3 Jahre lebten Mobby und Sheba im Haus des Schauspielers, unentdeckt und ungemolken. Denn der mutig verrückte Cage hatte beschlossen, den Nattern ihr Gift nicht entfernen zu lassen. Stattdessen bunkerte er zur Sicherheit ein Antigift im Kühlschrank. Ein Biss dieser Schlangen tötet innerhalb einer halben Stunde. Als er selbst den geheimen Schlangenbesitz in der Late Show mit David Letterman ausplauderte, ging die Nachbarschaft verständlicherweise auf die Barrikaden und drohte mit einer Klage. Cage lieferte die Tiere daraufhin in einem Zoo ab.
Ungemolken.
Ungemolken.
Das wusste ich auch nicht, dass man da vom Melken spricht.
Ja, das ist ja der gleiche Vorgang, oder?
Ja, den, weiß ich jetzt
den,
nicht.
Den kleinen Zahn.
Also du weißt schon, dass die Milch bei Kühen nicht aus den Zähnen kommt, ne?
Ja. Nicht? Nicht? Ich dachte, okay, man lernt immer dazu.
Aber das ist keine einfache Königskobra sein, sondern Albino-Königskobra, ja. Finde ich auch gut.
Also beide 260.000, also 130.000 für eine Schlange. Wäre jetzt auch nicht, also ich besitze keine Haustiere, würde ich aber jetzt wahrscheinlich, wenn ich Haustiere mag, auch nicht investieren, muss ich gestehen.
Nicht.
Aber warte. Auch seine 75.000 Euro teure Doppelkopfschlange musste der Exzentriker an einen Zoo spenden. Die Fütterung erwies sich letztendlich als zu schwierig. In einem Interview mit dem Magazin JQ im März 2022 verriet er, dass er einen Spatel zwischen die beiden Köpfe halten musste, damit sie sich nicht um das Futter streiten konnten, denke ich.
Was ist denn eine Doppelkopfschlange? Ja,
die sieht so aus. Also
das
wirklich,
ist wirklich eine Schlange mit zwei Köpfen.
Ist das eine Mutation oder ist das, gibt es das wirklich als im Normalzustand?
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber jetzt.
Stell mir mal vor, du bist bei ihm zu Hause und er fragt, sollen wir eine Runde Doppelkopf spielen? Und dann kommt er mit der Schlange an.
Ja.
Wie gesagt, er musste einen Spatel zwischen die beiden Köpfe schieben, dass die essen konnte, dass sie sich nicht gestritten haben. Ja.
Hätten die sich gegenseitig totgebissen wahrscheinlich.
So, das waren die Schlangen. Kommen wir zum Oktopus und andere exotische Haustiere.
Jetzt verarscht mich doch.
Beziehungsweise, wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen gehört, was er so ausgegeben hat für die Autos, jetzt für die Schlangen, das Comic-Heft. Also man merkt, dazu kommen ja noch Lebenshaltungskosten, dass da schon einiges Geld im Umlauf ist. Ne? Aber es geht ja weiter. Der Star besitzt auch viele nicht tödliche Haustiere. Sogar wer umgerechnet knapp 145.000 Euro für einen Oktopus aus. Warum? Angeblich soll der Kopffüßler ihm bei seiner Schauspielerkarriere geholfen haben. Oder erhofft hat er sich, er könne mit dieser ausgefallenen Aussage die teure Anschaffung als Geschäftsausgabe absetzen. Das jedenfalls wird gemunkelt. Im jüngsten JQ-Interview geriet als Cage.
Geschäftsausgabe ist aber auch. Also ich bin nicht sicher, ob du da beim Finanzamt mit durchkommst, oder?
Der inspiriert mich, dieser Oktopus.
Das ist meine Muse.
Meine Muse. Im jüngsten JQ-Interview geriet Cage über seine Maine Coon-Katze Merlin sowie über seine Schildkröten und seinen Fisch ins Plaudern. Als der Besitzer einer benachbarten Zoohandlung starb, übernahm der Schauspieler die Pflege der Tiere. Also alleine durch die Tiere, also die Pflege, da kommt ja schon einiges zusammen an Ausgaben, dass man irgendwie diese 140 Millionen.
Also was war jetzt noch dabei? Also der Oktopus, dann irgendeine seltene Katze, nehme ich mal an.
Ja, aber da steht jetzt kein Preis dabei, aber der Oktopus für 145.000 Euro, aber wenn er ihn von der Steuer abgesetzt hat, ich weiß jetzt nicht, wo der Steuersatz da liegt, aber auf jeden Fall auch im sechsstelligen Bereich.
Und heißt die Katze Schnursula?
Die Katze heißt Schnursula.
Für alle Hörer der letzten Folge.
Ja. Jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die aber auch hier richtig, ne? Private Insel. Die Privatinsel Leaf Cay mit ihren atemberaubenden Stränden und dem klaren, glitzernden Wasser erwarb Cage 2006 für umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro. Das 6 Hektar große Paradies gehört zur Exuma-Inselkette in den Bahamas. Auch Magier David Copperfield besitzt eine Insel in dieser Gegend. Also das muss ich sagen, finde ich eine gute Investition.
Das ist aber auch die erste gute Investition, ehrlich gesagt. Also den Rest fand ich bis jetzt alles Quatsch.
Du kannst dir die Privatinsel mal angucken. Ja. Also die sieht auch... Also
das sieht schön aus.
Das sieht schön aus.
Das würde ich sagen. Also das ist auch die erste, die ich wirklich nachvollziehen kann. Wenn ich so viel Geld hätte, private Insel irgendwo, wo ist es, Karibik oder was?
Bahamas.
Das? Bahamas. Ist das nicht Karibik? Weiß ich nicht.
Ja, doch.
Wow. Und vor allem, wenn ich eine Insel habe, dann habe ich doch auch genug exotische Tiere wahrscheinlich auf der Insel. Also brauche ich mir nicht noch eine.
Ja, aber die ist so klein, da hast du nur ein paar Mücken oder so.
Ja, würde mir trotzdem reichen. Also ich wäre, glaube ich, nicht auf den Gedanken gekommen, mir eine Albino-Schlange oder zweiköpfige Schlange oder was auch immer dazu zu holen.
So, jetzt machen wir mal weiter. Als die Steuerbehörde bei ihm anklopfte, konnte Kate von diesem Privatparadies blöderweise nur noch träumen. Um seine Schulden zu begleichen, verkaufte er die Insel für umgerechnet 6,7 Millionen Euro.
Also Gewinn gemacht auch wieder.
Also ist ein Auf und Ab anscheinend beim Kollegen Cage gewesen.
Scheint eine Inselbegabung zu haben.
So, also da muss ich aber wirklich, das ist eine gute Investition, es hat sich ja auch ausgezahlt. Aber muss ja irgendwo noch das Geld hin, deswegen machen wir weiter. Das nächste ist nämlich Mittelalterschloss in Deutschland. Nicolas Cage hatte ein Mittelalterschloss in Deutschland. Es klingt ein bisschen wie die Geschichte aus seinem erfolgreichen Film Das Vermächtnis der Tempelritter. Aber Nicolas Cage begab sich tatsächlich auf die epische Suche nach dem Heiligen Gral, was ihn ein wahnwitziges Vermögen kostete. Es waren die Tage, in denen er stundenlang meditiert und Philosophiebücher gelesen habe, die ihn zur Suche inspiriert hätten. Die Erkundungstour führte ihn 2006 nach Deutschland. Also ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass er auch dieses Mittelalterschloss erworben hat, um da zu meditieren und irgendwie auf den Weg zu kommen, den Heiligen Gral zu finden. Meinst du, also würde dir das auch mal passieren, wenn du dann über irgendwas berichtest, dass du so fanatisch danach wirst oder in so eine Rolle reinfällst, dass du das unbedingt machen willst, komme was wolle?
Bis jetzt ist es zum Glück noch nicht passiert. Aber ich meine, gut, was soll das auch bei mir sein? Also ich meine, die Parteitage finden meistens in irgendwelchen Mehrzweckhallen statt. Ich weiß nicht, ob ich diese Mehrzweckhalle möchte ich kaufen.
Ich will unbedingt die Mehrzweckhalle in, wo warst du denn da? Im Sauerland.
Ja, stimmt. Die Schützenhalle Brilon.
Die Schützenhalle will ich kaufen. Die
hat für mich ideellen Wert.
Die erinnert mich immer an Friedrich Merz. Ich will die haben. Der hat da auch schon in der Schule Sport gemacht.
Ja, so weit ist es noch nicht gekommen.
Noch nicht.
Aber was hat er für ein Schloss gekauft? Steht da auch, wo das ist oder was das ist?
Nee, leider nicht. Da ist auch nur ein Beispielbild. Also das ist wahrscheinlich nicht so bekannt. Aber hier haben wir auf jeden Fall was.
Vor allem so ein Schloss, ne, was du da an Heizkosten auch noch dazu kriegst. Ne? Das ist ja auch das, was den Braten fett macht. Ja, zugig ist es doch.
Das ist ein Haus mit viel Land, also ein Schloss mit viel Land. Bäume ab, verfeuern. Ist ja, der wird ja auch nicht ewig da gewohnt haben oder meditiert haben.
Also meinst du, steht das da auch? Er hat es nicht mehr? Hat das Schloss nicht mehr?
Das ist nicht ersichtlich mit dem Ding in Deutschland erstmal.
Okay.
Aber machen wir weiter mit dem Schloss aus dem 18. Jahrhundert in England.
Ja.
Umgerechnet knapp 9,6 Millionen Euro soll der Oscar-Gewinner 2007 für das Mitford Castle aus dem 18. Jahrhundert im englischen Bath ausgegeben haben. In einem Interview mit dem New York Times Magazine 2019 sagte Cage über seine Schatzsuche, also wir sind immer noch bei der Schatzsuche, du liest ein Buch, in dem es einen Verweis auf ein anderes Buch gibt. Und dann kaufst du dieses Buch und verbindest die Verweise. Für mich ging es darum, den Gral zu finden. War er hier? War er dort? Man weiß es nicht, ne? Was sie wahrscheinlich erraten können, hat Cage den sagenumwobenen Schatz nie gefunden.
Ach was.
Also da sind wir, aber das ist ja so ein Ding, das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass ich so verrückt wäre, auch auf so eine Schatzsuche zu gehen. Einfach aus Spaß, ne? Also ich würde mir jetzt, glaube ich, kein Haus für knapp 10 Millionen Euro holen oder ein Schloss in England. Aber wenn du so halb dieses Denken hast, da könnte es was geben. Da bin ich noch am ehesten bei ihm. Also Oktopus würde ich auch
aber
nicht.
Aber warum muss er für diese Schatzsuche direkt das ganze Schloss kaufen?
Ja, dass er eine Base hat. Eine Base in England. Weißt du? Keine Wohnung oder so.
Eine Dreizimmerwohnung in London aber wenn reicht du doch nicht oder was?
Aber vielleicht, wenn du so davon überzeugt bist, dass du genau diese Umgebung brauchst, um vielleicht auch den Spirit zu entwickeln.
Das Mindset. Das richtige Mindset.
Den Spirit zu haben, dich auf die Reise oder auf die Suche zu begeben, dann macht das mehr Sinn als eine Neubauwohnung. Ne?
Aber da kann ich ihm als Tipp mal mitgeben, das ist nämlich ein heiliger Gral, der wohl wirklich existiert. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, auch in England hat jemand, der ganz früh bei Bitcoin dabei war, hatte irgendwie, keine Ahnung, 20 Bitcoin oder so geschürft. In den ganz Anfängen, als es nichts wert war. Die sind heute irgendwie 100 Millionen oder was wert.
Ja.
Und hat aber die Festplatte, auf der das war, aus Versehen in den Schrottmüll gegeben. Und diese Festplatte liegt auf irgendeinem Schrottplatz in England, halt unter
Tonnen
von Elektroschrott, ist aber im städtischen Eigentum.
Aber du bräuchtest da ja auch noch den Code dafür.
Also er ist mit der Stadt im jahrelangen Rechtsstreit schon.
Wem die gehört?
Ja, nee, weil er das Ding umgraben lassen will, um diese Kack-Festplatte wiederzufinden. Nee. Also das wäre vielleicht mal ein Anreiz für Nicolas Cage. Das ist der heilige Gral der modernen Neuzeit, würde ich sagen.
Ja, das stimmt wohl. Machen wir mal weiter mit seinen Immobilien. Geisterhaus. Cage war auch der Besitzer des berüchtigten Lalaurie-Menschen in New Orleans. Angeblich eines der am häufigsten von Spuk heimgesuchten Häuser in Amerika. Es gehörte einmal Madame Lalaurie, die Geschäftsdame und Serienmörderin aus dem 19. Jahrhundert, war für die Folterung und Ermordung von versklavten Menschen berüchtigt. Cage kaufte das grauenvolle Grundstück 2007 für umgerechnet etwa 3,3 Millionen Euro. Die Zeitschrift Vanity Fair verriet der scheinbar furchtlose Schauspieler 2014, dass er das Haus des Schreckens kaufte, weil es der perfekte Ort sei, um einen großen amerikanischen Horrorroman zu schreiben. Das Buch erschien nie. Und auch Geister ließen sich nie blicken. Also es sind wieder 3,3 Millionen, die weggingen für...
Einfach so, da könnte ich mal einen Horrorroman schreiben.
Ja, aber das ist ja das, was ich eben dafür meinte. Du brauchst ja vielleicht, also er braucht anscheinend Orte, die er mit sowas verbindet, um diesen Spirit entwickeln zu können. Und das ist da ja auf jeden Fall gegeben.
Ja, aber es ist ja nicht gelungen. Es ist ja nicht zielführend
gewesen. Nein, nicht zielführend.
Der Horrorroman ist ja nie gekommen.
Aber die Idee war schon mal gut.
So weit wird's zu gehen.
Für mich war die Idee gut, ja.
Was hast du denn bisher so für Horrorhäuser gekauft? Skyspockheim oder was?
Nein. So, ich glaube, die höchsten Ausgaben, die gab es eben im Immobilienbereich. Weil jetzt kommen wir zu dem Abschnitt andere teure Immobilien.
Aber bis jetzt, um da mal einzuhaken, bis jetzt ist es ja eigentlich oft so gelaufen, dass er es dann für mehr Geld wieder verkaufen konnte.
Ja, die Insel und was war das andere?
Ah, das Comic-Heft hat auch wieder.
Ja, also Geld hat auf jeden Fall, das sage ich ja, so eine Immobilie, die hat ja auch laufende Kosten zum Beispiel. Klar, ist das natürlich gut, dass er es mit für mehr verkauft. Aber wenn du natürlich auch kaufst und kaufst und kaufst, dann ist eben auch mal die Kohle weg. Also wenn es dann ums Flüssige geht, wenn die Steuerbehörde da steht, dann heißt es erstmal, verkauf mal bitte dann ein Haus, dass du uns deine Schulden bezahlen kannst.
Welches nehme ich jetzt? Nehme ich das Horrorhaus?
Das will ich nicht. Also, europäische Schlösser und ein Spukhaus.
Warum sind das denn immer Schlösser sein auch?
Das war ja nur das, was wir schon hatten.
Achso, okay, ja.
Das ist ja eine kleine Zusammenfassung. Europäische Schlösser und ein Spukhaus sind der Anfang eines einst umfangreichen Immobilienportfolios. Cage besaß am Zenit seiner Ausgaben sage und schreibe 15 Luxusbauten. Dazu gehörten eine 24 Millionen Euro Villa in der kalifornischen Küstenstadt Newport Beach, ein 15 Millionen Euro teures Landhaus in Rhode Island sowie ein Wohnsitz in Las Vegas im Wert von 8,2 Millionen Euro. Also, wie gesagt, da kommt schon ein bisschen was zumindest auf der Ausgabenseite zusammen.
Das waren jetzt mal auch richtig große Batzen.
Ja, so richtig sagen. Groß. Also und da sind ja jetzt nur drei, die genannt wurden, und er hatte ja 15 Luxusbauten.
Ja, okay.
Das, wo ich mir denke, also für was so viel? Also er braucht wohl wirklich überall seine Base, egal wo er hingeht. 15 sind viel. Und da hatte er zeitweise ja auch noch eine Insel. Ja, Insel, Schlöcher.
15 klingt ja erstmal viel, aber er hat ja nicht mal für jedes Anwesen dann einen Rolls-Royce.
Ja, eben.
So musst du das sehen.
Vielleicht kamen die dann nach und nach dazu und die Rolls-Royce, die wurden auch mehr.
Noch mehr als die neuen, meinst
vielleicht,
du?
Vielleicht, kann ich mir gut vorstellen. Mit Beginn der Geldsorgen musste Cage mehrere seiner Megavillen wieder abstoßen. Darunter die imposante Immobilie in Bel Air, die er 1998 erworben hatte. Das 1100 Quadratmeter große Anwesen wurde in den 1940er Jahren gebaut und gehörte einst der verstorbenen Hollywood-Ikone Dean Martin. Mit 6 Schlafzimmern, 9 Badezimmern, einem Kino, einer Bibliothek und einem Weinkeller bot Cage das eindrückliche Objekt im Jahr 2010 für 33 Millionen Euro an. Am Ende wechselte das Anwesen jedoch für nur umgerechnet knapp über 10 Millionen Euro den Besitzer. Weniger als ein Drittel von Cages Preisvorstellung.
Das ist natürlich ärgerlich.
Das ist nicht ganz so gut gegangen. Wahrscheinlich war das dann doch recht teuer.
Aber trotzdem, auch da meine Frage nochmal an dich. 9 Badezimmer.
Ja.
Also wofür?
Abwechslung. Ja, du hast ja 6 Schlafzimmer standen ja, glaube ich. 6 Schlafzimmer, da hast du da zwangsläufig 6 Badezimmer mit dran. Da bin ich mir sehr sicher. Dann hast du noch eine Toilette und Dusche am Pool. Dann hast du noch ein Gäste-WC unten im Erdgeschoss. Und im Keller, im Kinobereich auch noch. So, dann kommen wir auf 9 Bäder. Das geht dann schnell.
Ja, das stimmt. Wenn du es so sagst, klingt es eigentlich sehr plausibel.
Ja, ne?
Pleiten, Pech und Wannen.
Jetzt kommen wir eher zu ein bisschen kuriosere Sachen nochmal. Das war jetzt
ja. Stimmt, das andere war relativ normal bisher, ne?
Nee, also nochmal. Die Immobilien, die waren schon bis auf die Schlösser und die Insel Wobei die Insel fand ich immer noch am besten, aber die Schlösser, Spukhaus, muss jetzt nicht sein. Und so viele andere Immobilien. Nächste Überschrift, gestohlener Dinosaurierschädel. Pech für Leonardo DiCaprio. Der Schauspieler wurde 2007 von Kollege Cage bei der Auktion eines Tyrannosaurus Batar-Schädels überboten. Für den Dinosaurierkopf, der zwischen 70 und 96 Millionen Jahre alt sein soll, legte Cage umgerechnet knapp 265.000 Euro auf den Tisch. Ist gut. Für den Dinosaurierschädel. Der macht ja schon was her.
Das ist auf jeden Fall imposant, wenn du im Flur stehen hast.
Ja.
Wenn die Leute reinkommen oder auf dem Gästeklo.
Also es ist schon okay, 265.000 Euro, da sind wir uns einig, das heißt auch ein gutes Ding.
Auf jeden Fall. Also guck mal vor allem, wie alt, 60 Millionen Jahre?
70, und zwischen 70 und 96 Millionen, ja.
Und dafür nur 200.000 Euro, das ist ja pro Jahr nix.
Nee.
Wenn du das mal so runterrechnest.
Das stimmt. Das ist wirklich nix, das geht gegen null. Die Freude über den Coup war nicht von langer Dauer. 2014 klopfte das Ministerium für Heimatschutz an und teilte Cage mit, dass der Schädel womöglich aus der Mongolei gestohlen wurde, die Veräußerung somit illegal war. Cage übergab den Schädel der mongolischen Regierung. Den Kaufpreis erhielt Cage nie zurück.
Okay, das ist dann bitter gelaufen.
Also gute Investition, Pech gehabt.
Aber wieso kriegt man dann den Kaufpreis nicht zurück von wer ist denn derjenige, der ihm das verkauft hat, ne? Naja.
Da vielleicht kann da irgendeiner der Schlafis weiterhelfen, das wäre interessant zu wissen. Also
aber ich unterstütze das hier ja schon die ganze Zeit mit schlechten Wortspielen. Hier würde ich nochmal sein Motto anbringen. Zu Dino sage ich Nino. Entschuldigung. Weiter geht's.
Meteorit vom Mars. Okay. Einen urzeitlichen Dinosaurierschädel zu besitzen, ist das eine. Ein 3 Millionen Jahre altes Stück vom Himmel, das andere. Der außergewöhnliche Kauf eines Meteoriten vom Mars soll Cage umgerechnet fast 24.000 Euro gekostet haben. Die Echtheit des kleinen Festkörpers ließ er sogar von der NASA bestätigen.
Ja gut, das ist ein Mars-Have.
Must-Have?
Mars-Have.
Habe ich gar nicht gehört. Ein Mars-Have? 24.000 Euro, finde ich, das ist ja... also auf 140 Millionen gesehen, finde ich, ist das absolut...
Das ist ja Peanuts, ne?
Absolut gerechtfertigt.
Ja. Das ist kein Mondpreis.
Cage ist übrigens nicht der einzige Prominente, der Meteoriten sammelt. Der Leiter des Weltraumunternehmens SpaceX, Elon Musk, derzeit der reichste Mensch der Welt, sowie der Oscar-prämierte Regisseur Steven Spielberg teilen diese Leidenschaft. Meinst du, die sagen dann so, 24.000 kannst du machen, musst machen?
Also, da kannst du nicht mehr, ich muss zuschlagen, schlag zu.
Hast du die Chance auf den Meteoriten? Musst machen.
Vom Mars, ja.
Vielleicht haben die 24.000
Spottpreis.
Eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Die Meteoritensammler. So, jetzt kommen wieder Investitionen, die, glaube ich, okay sind. Privatjet. Im Höhenflug seines Hollywood-Ruhms kaufte Cage ein luxuriöses Privatflugzeug vom Typ Gulfstream Jet. Mit dem luxuriösen Flieger konnte er gebührend um die Welt reisen. Zu seinen verschiedenen Wohnsitzen etwa. Also hat er ja einige. Oder seinen Schauspielshops. Umgerechnet soll ihn die Maschine überflogene 19,2 Millionen Euro gekostet haben.
Aber nur der Kaufpreis für die Maschine? Weil da kommt ja dann noch Sprit und so drauf.
Das ist nur der Kaufpreis.
Ah, okay.
Steuertechnisch flog er mit dieser Anschaffung in die Gewitterzone.
Auch wunderbar formuliert, ja.
Denn 2008 forderte das Finanzamt umgerechnet fast 640.000 Euro zurück. Cage hatte zahlreiche persönliche Ausgaben, darunter auch Weltreisen mit seinem Privatjet, unrechtmäßig geltend gemacht. Ja, das kennen wir ja alle, ne? Ja, da holt man schon beim Finanzamt alles raus, ne?
Jede Taxiquittung einreichen. Aber wahrscheinlich ist so eine Taxiquittung auch was anderes als eine Weltreise mit einem Privatjet.
Die Rechnung wird ein bisschen länger gewesen sein. Also 19,2 Millionen plus die Unterhaltskosten für so ein Jet, das ist auch knackig. Zusammengerechnet jetzt nur auf die Ausgaben gesehen, das ist ja schon über die 140 Millionen fast, oder? Wenn man Immobilien so noch mitrechnet. Die Immobilien
läppern sich natürlich. Ich würde sagen, wir sind jetzt so bei 80 Millionen, hätte ich jetzt gesagt. So grob über den Daumen gepeilt.
Yachtflotte. Offensichtlich hatte der Hollywood-Bow auch Spaß an Reisen über Wasser. Zeitweise besaß er sogar eine Flotte von 4 Superjachten. Also da muss ich sagen, also 4, ich meine, also wo hat er die stehen? Also 4, gut, eine in Europa, eine in Asien, eine westlich und eine östlich von Amerika. Das kommt doch hin, oder?
Ja, wahrscheinlich hat er das wirklich über die Meere aufgeteilt, aber ja, das ist trotzdem völlig sinnlos.
Der hat ja den Chat schon da stehen. Dann kannst du dir doch denken, komm, dann setze ich mir jedes Mal irgendwo ein Bötchen hin und flieg da einfach hin, anstatt die für teuer Geld umsetzen zu lassen.
Ja, aber also erstmal ein Bötchen. Anders als eine Superjacht. Und zweitens, also ich meine, wie lange war er denn dann immer auf der Yacht? Ist es dann nicht wirtschaftlicher, einfach für 2 Wochen eine Yacht zu mieten?
Ich glaube, es ist vieles wirtschaftlicher als das, was Nicolas Cage in der Zeit von 1997 bis jetzt gemacht hat.
Aber er scheint einen guten Yachttrieb zu haben.
Das ist richtig. Das Juwel aus Cages Sammlung war die Sarita. Die Yacht mit 12 Schlafkabinen, einem Whirlpool an Bord und einem offenen Restaurant auf dem Unterdeck soll ihn umgerechnet geizfreie 19,2 Millionen Euro gekostet haben. Wie so viele seiner anderen Vermögensgegenstände musste der US-Star am Ende auch dieses Luxusboot verkaufen, um seine Schulden zu begleichen.
Vor allem, ich glaube, das ist doch bestimmt wie bei Autos und da noch mehr der Fall, wenn du so eine Yacht anschaffst, der Wertverlust ist doch ab Tag 1 wahrscheinlich da.
Kann ich mir gut vorstellen. Plus, dass die Unterhaltskosten ja einfach viel höher sind mit dem Liegeplatz in irgendeinem Hafen. Das wird ja jetzt wahrscheinlich kein kleiner Hafen gewesen sein bei ihm. Plus Wartung und alles drum und dran, was da dazugehört. Naja, aber sind wir mal durch mit den ganzen Fahrzeugen und Transportmitteln. Okay. Kommen wir mal zur pharaonengleichen Grabstätte. 2020 führte Cage die Japanerin Riko Shibata Hand in Hand durch New Orleans. Da sind ein paar Fehler drin, die muss ich dann ausmerkeln. Da die Stadt berühmt für ihr hervorragendes Essen ist, wurde gemunkelt, er habe mit seiner Verabredung in einem der renommierten Restaurants fürstlich diniert. Vielleicht zu konventionell für einen Cage. Der exzentrische Star brachte sie zum Friedhof St. Louis Cemetery No. 1, um ihr sein riesiges Pyramidengrab zu zeigen. Diese skurrile Verabredung schreckte Shibata offensichtlich nicht ab und das Paar heiratete im Jahr darauf. Die 3 Meter hohe Grabstätte ließ der Stadt der Engelstar in Vorbereitung auf sein zukünftiges Ableben errichten. Das eigenwillige Bauwerk soll ihn zwischen 19.000 und 59.000 Euro gekostet haben.
So eine sehr große Spannbreite.
Ja, ich glaube, da ist es einfach schwierig. Die wissen nicht genau, was für ein Stein das ist. Aber ich muss sagen, wenn ich unter die Erde gehe, dann, also, da will ich sowas gar nicht haben. So einfach verbrennen, Urne weg.
Ja, bist du so ein Verbrenntyp?
Ich weiß es nicht. Also, ich habe mir noch nie so richtig Gedanken gemacht.
Auf jeden Fall weniger als Nicolas Cage.
Ja, definitiv. Ich denke da einfach noch nicht dran. Also, ich habe noch gar keinen Bock zu sterben.
Ja, gut.
Muss ich ehrlich gestehen. Ich finde, wenn du dann so tot bist und, also, so menschengleich, das ist, man sieht dich eh nicht, ne? Ist ja eigentlich scheißegal.
Ich glaube auch. Also so eine Grabstätte, das wäre es mir auch nicht wert.
Wobei viele ja eine gewisse, also wirklich eine klare Vorstellung vom Tod haben. Da bin ich noch weit von entfernt, hoffentlich. Zum Abschluss ist zu sagen, Cage arbeitet unermüdlich daran, sich eigens aus dem Schuldenschlamassel zu ziehen. Allein seit Beginn seiner Geldprobleme hat er in 46 Filmen gespielt, von denen viele direkt auf DVD oder als Video on Demand veröffentlicht wurden. Einige dieser Filme allerdings floppten. Doch das Drehbuch für den Star scheint neu geschrieben, denn Cage feiert sein Comeback. Für seine Performance in dem gefeierten Drama Pick aus dem Jahr 2021 erhielt Cage eine Nominierung bei den Critics' Choice Movie Awards. In seiner neuen Komödie Massive Talent spielt der gealterte Actionheld seine wohl bisher verrückteste Rolle: sich selbst. War ein Artikel aus dem Jahre 2024.
Ja, das war sehr schön, dass du uns das mitgebracht hast. Und ich meine, es ging doch auch zu Ostern passend am Ende um Auferstehung.
So kann man es nämlich sagen. Ich glaube, da kann man es wirklich bei belasten. Zusammenfassend muss ich sagen, es ist unfassbar viel Geld und in unnütze Sachen gegangen, aus meiner Sicht.
Aber auch in so tolle Sachen wie die Kobra.
Oder die Zweikopfschlange. Ja, da muss man sagen, da muss man auch erstmal drauf kommen und wissen, dass es so solche Tiere auch gibt.
Ich finde auch immer noch die Vorstellung schön, dass du den Kühlschrank aufmachst und neben dem Sixpack Bier steht das Gegengift.
Darfst dich nicht vergreifen, ne? Auch wenn du schon ein paar Bierchen Intus hast.
Habe ich da gerade Creme Fraiche reingemacht oder was? Das Gegengift.
Gegengift ist ja okay, ne? Nur wenn es leer ist und du weißt es nicht mehr, weil du so viel gesoffen hast, dann hast du ein Problem. Machen wir jetzt eigentlich noch den Witz des Tages? Ja,
komm.
Komm.
Ich guck mal nach.
Guck mal, was du da noch hast.
Aber ob es witziger sein wird als diese Geschichte?
Also ich muss sagen, da ist schon sehr viel Kurioses dabei.
Ein Mann zum Verkäufer: Ich hätte gern einen neuen Boomerang und können Sie mir sagen, wie ich den alten wegwerfen kann?
Ja, viel Spaß beim Eiersuchen. Frohes Osterfest.
Frohe Ostern. Tschüss.
Tschüss.
Ostern bei RTL. Nichts für Angsthasen.
Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.